Tuvia, es geht um die Städtepartnerschaft zwischen Tübingen und Villa El Salvador. Wir haben eine Partnersendung in Peru beim Centro de Comunicaciones. Das ist in Villa El Salvador. Die haben ein Bildungszentrum, ein Institut sozusagen und auch ein Radio. Das sind zwei Freiwillige aus Tübingen dort. Die machen am jeden ersten Freitag im Monat in Villa El Salvador ihre Sendung mit Themen rund um die Städtepartnerschaften. Bei uns ist es eben alle 4 Wochen und heute haben wir die Sarah im Mittelpunkt. Die Sarah war nicht beim Centro de Comunicaciones, aber die Sarah war in Villa El Salvador beim Freiwilligen Sozialen Jahr. Mit Weltwärts warst du auch dort, ne?
Genau, ich war ein Jahr mit dem Programm Weltwärts in Peru. Das lief damals über das Rote Kreuz. Und habe einen internationalen Freiwilligendienst gemacht, auch in Villa El Salvador. Genau, aber eben in einer anderen Einrichtung.
Aber was du alles erlebt hast und was dann Teil deines Jahres war, darüber sprechen wir im Verlauf der Stunde. Du warst ein Jahr lang in Villa El Salvador, obwohl du nicht aus Tübingen kommst. Also man kann offensichtlich auch von woanders aus da landen. Hast du dir das rausgesucht oder wie bist du da hingekommen?
Also wirklich raussuchen konnte ich mir das nicht. Ich wollte ursprünglich eigentlich auch nach Chile und dann konnte ich mir eben, wie gesagt, ich bin übers Rote Kreuz gegangen. Dort konnte ich mir 4 Projekte aussuchen und mit Prioritäten angeben und eins war eben auch in Villa El Salvador und das war auch meine Prio 1 und deswegen habe ich das dann auch bekommen.
Warum hast du überhaupt dich dafür entschieden, ein FSJ im Ausland zu machen?
Also eben, ich war nach dem Abi und mir war eigentlich klar, ich will noch nicht gleich studieren oder eine Ausbildung machen. Ich will noch irgendwas Praktisches dazwischen machen. Und so die Idee vom FSJ hat mir eigentlich ganz gut gefallen, sodass man ja ehrenamtlich was macht und eben dann auch praktisch arbeitet. Und ja, Südamerika hat mich schon früher als schon immer irgendwie fasziniert und deswegen war es relativ schnell klar, dass es in die Richtung dann auch geht.
Du konntest Spanisch dann auch schon?
Ja, ich habe es in der Schule gelernt. Das hat mir dort allerdings gar nicht so viel gebracht, weil natürlich nochmal die einen anderen Dialekt haben, nochmal andere Wörter benutzen und auch sehr schnell auch sprechen. Aber dadurch, dass man ja ständig von Spanisch eigentlich umgeben ist, lernt man es total schnell.
Inzwischen ist es perfekt?
Ja, perfekt würde ich jetzt nicht sagen, aber schon fließend, ja.
Und dann war das Prio 1. Was war das für eine Einrichtung da?
Das war eine Kirchengemeinde in Villa El Salvador, die eben verschiedene Einrichtungen hat. Also ich habe in dieser Kirchengemeinde in einem Kindergarten gearbeitet und in einer Krankenstation. Und die hatten aber dann auch noch mehr Angebote. Also es gab noch eine Tafel also so eine Art Suppenküche gab es noch. Und es gab noch eine Rechtsberatung. Und ich habe mich dann aber eher so auf Richtung Kindergarten und kleine Praxis eben spezialisiert. Genau.
Wie war das, als du da angekommen bist? Wird man da gleich ins kalte Wasser geschmissen oder gibt es da so ein bisschen eine Vorbereitungsvorlaufphase?
Ja, also wir hatten, bevor es überhaupt ins Land ging, schon 2 Vorbereitungsseminare eben, wo es einmal inhaltlich auf das Land vorbereitet wurde und dann auch, dann natürlich auf organisatorische Dinge, einen kleinen Sprachkurs gab es auch noch. Eben wir waren insgesamt 6 Freiwillige, die nach Peru sind. Und dann, als wir dort ankamen, ja, wurden wir nicht gleich ins kalte Wasser geschmissen. Wir waren dann noch eine Woche alle Freiwilligen zusammen untergebracht. Ja, haben uns so ein bisschen an eben Klima und Land und Leute gewöhnt, auch ans Essen und hatten dort dann nochmal eine Betreuung vor Ort.
Was haben Sie dir vorher da erzählt über Peru?
Also Peru und vor allem Lima an sich wurde immer so als bisschen gegensätzlich beschrieben, dass eben so arm und reich sehr arg aufeinander prallt. Dann wurde mir erzählt, dass das Essen eine sehr wichtige Rolle spielt in Peru und dass man natürlich oft auch irgendwie einstecken muss oder sich zurücknehmen muss, weil halt doch die Kultur nochmal eine ganz andere ist.
Und wie hat es dann geholfen oder hat es geholfen, diese Vorbereitung, oder war die Realität dann doch ganz anders?
Natürlich hat es geholfen, es schon mal gehört zu haben, aber es dann selber zu erleben, war dann nochmal was ganz anderes. Also was dann natürlich auch gerade anfangs sehr schwierig war und man hatte immer so im Kopf, ja eigentlich hat man es ja gewusst, aber wenn man es eben dann direkt erlebt, finde ich, ist es schon nochmal eine ganz andere Sache.
Was war für dich der größte Kulturschock?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Ich glaube, der größte Kulturschock war, wo ich wirklich direkt nach Villa El Salvador kam. Wir waren, davor waren wir in Pueblo Libre in Lima. Das ist ein relativ, ja, relativ moderneres Viertel. Und das war so der erste Eindruck, den ich von Lima hatte. Und da war ich die erste Woche und dann kam ich nach Villa El Salvador, wo es keine geteerten Straßen gab, wo es natürlich die Häuser nicht so schön aussahen. Und das war so der erste Schock, wo ich so dachte, oh Gott, hier bin ich ein Jahr. Das war so der erste Eindruck, ja.
Aber da gewöhnt man sich auch dran, oder wie hast du dich dann eingelebt dort?
Ja, also ich muss sagen, ich habe gemerkt in dem Jahr, man gewöhnt sich an fast alles. So klar war es anfangs natürlich schwierig, ungewohnt. Ich hatte zum Beispiel auch kein warmes Wasser. Ich konnte nur mit kaltem Wasser duschen. War heftig am Anfang, aber ja, mit der Zeit gewöhnt man sich einfach dran. Und man weiß ja auch, man kann jetzt nicht so schnell einfach wieder zurück. Ist am Anfang schwierig, aber man ist dann auch irgendwie stolz drauf, wenn man es so durchgestanden hat.
Was hast du gegen Heimweh und gegen diesen anfangs auch Anlaufschwierigkeiten getan?
Also ich muss sagen, die Familie, in der ich gewohnt habe, die hat mir da ganz arg geholfen, weil sie mich anfangs überall hin mitgenommen hat. So hatte ich auch am Anfang gar nicht so viel Zeit, Heimweh zu haben, weil ich sehr viel beschäftigt war. Ja, und sonst natürlich war ich mit meinen Eltern und mit Freunden in Kontakt über Skype, Internet. Ja, das gab es zum Glück auch überall, Internet war kein Problem. Ja, und sonst freut man sich auch mal, wenn ein Päckchen von den Eltern kommt mit irgendwie deutscher Schokolade oder sowas drin. Aber wie gesagt, an sich ist man dort eigentlich sehr viel beschäftigt.
Und private Unterbringung, da bei der Familie gab es halt nur kaltes Wasser.
Genau, also wir Freiwilligen waren entweder haben wir im Projekt gewohnt oder in Familien untergebracht. Und ich war in einer Gastfamilie und da gab es nur kaltes Wasser. Es gab auch andere Familien, da gab es warmes Wasser. Ja, also es ist nicht ganz so kalt, wie es bei uns aus der Leitung kommt. Das muss man schon sagen. Und gerade im Sommer, wenn es dort total heiß ist, dann ist es auch mal ganz angenehm. Und ja, im Winter ist es nicht ganz so angenehm, aber ja, man gewöhnt sich dran und irgendwann ist es normal.
Ist zwar in der Wüste, aber in der Wüste kann es im Winter auch ganz schön frisch werden, ja?
Ja, es ist zwar in der Wüste, aber der Winter ist ganz schön hässlich in Lima, weil es nicht wirklich kalt ist, aber es nieselt irgendwie ständig. Das heißt, es ist ständig so eine feuchte Luft da, die einen irgendwie fröstelt. Und dadurch, dass auch in den Häusern, die sind meistens irgendwie offen oder die nicht richtig abgeschlossen, natürlich auch sehr dünne Wände, keine Heizung, dann ist es natürlich auch meistens im Haus nicht so gemütlich. Deswegen kommt einem der Winter dort sehr, sehr eklig vor.
Was waren das für Leute von deiner Gastfamilie? Was haben die so quasi zum Lebensunterhalt gemacht?
Mein Gastvater war Polizist und genau, es war quasi Großfamilie, wo drei Generationen gelebt haben, noch mit Tante dabei. Die eine Tante war Lehrerin und die eine war noch Friseuse, die hatte unten drin bei uns ihren eigenen Laden, ihren eigenen kleinen Laden. Und der Opa quasi, der Älteste im Haus, ist noch auf den Markt gegangen und hat dort ja so Handwerkszeug verkauft.
Selbstgemachtes?
Ja, selbstgemachtes. Er hatte so eine Art kleine Werkstatt bei uns, in der die Sachen immer fertig gemacht hat und ist dann zum Verkaufen gegangen.
Genau. Was waren das für Sachen dann?
Das waren ganz unterschiedliche. Teilweise Bilderrahmen, teilweise so kleine Spiegel, so Handspiegel oder sowas. Dann hat er auch so Sachen wie Wäscheklammern oder einfach so ganz alltägliches Werkzeug verkauft. Genau.
Also so ein ruhiges Rentner-Dasein kann man in Peru nicht führen?
Kann man schon, aber ich glaube, die wenigsten wollen das. Also einerseits natürlich finanziell spielt es eine Rolle, ob man ein ruhiges Rentner-Dasein haben kann, ob man sich das leisten kann. Andererseits sind auch oft die Leute sehr geschäftig. Also die Oma dort im Haus, die war so eine Art Hausdame in einer anderen Familie, hat dort gekocht. Und sie hätte schon längst aufhören können, auch finanziell, aber sie wollte einfach noch arbeiten und noch was tun.
Und die haben dich vom ersten Moment an komplett integriert und überall mit hingenommen, hast du gesagt? Was waren da dann so Sonntagsausflüge? Wo gehen die da hin?
Ich habe mich vom ersten Moment an eigentlich sehr integriert gefühlt in die Familie, war auch sehr schön. Und ja, am Wochenende gehen sie sehr oft in den Park, weil wie gesagt, Lima, Wüste wächst nicht viel. Und für die Kinder ist es dann immer ganz schön, wenn die dann mal im Park spielen können, wo es ein bisschen grün ist. Dann natürlich auch oft mit zur Oma, zur anderen Familie, solche Dinge oft. Im Sommer geht es ganz oft an den Strand natürlich, weil es sehr warm ist. Und wir waren auch mal im Zoo, waren wir auch mal, das ist für die auch so ein Highlight, weil die so, ja, Natur und Tiere ist für die irgendwie was Unberührbares, so mitten in der Stadt.
Der Vater, Polizist, hat der dann auch ein bisschen mal von seiner Arbeit berichtet?
Ja, man hat gar nicht so viel mitbekommen. Für mich war das immer ein bisschen seltsam, weil natürlich hört man von Polizisten in Südamerika sehr viel auch, was mit Korruption zusammenhängt. Man bekommt das teilweise auch selber mit. Deswegen war das ein bisschen ein komisches Verhältnis, auch bei einem Polizist zu wohnen. Von seiner Arbeit an sich hat er nicht viel erzählt. Man hat ihn nur eben oft in Uniform gesehen, was für ihn auch immer sehr, sehr wichtig war, das auch so ein bisschen mir gegenüber zu präsentieren. Genau, aber an sich so genaueres weiß ich da auch nicht.
Eine echte Autoritätsperson dann, ja, hat ja so schon so ein bisschen Uniform zählt was.
Ja, auf jeden Fall. Und also erstens Uniform zählt was und dann natürlich ist er der Vater im Haus, das heißt auch Oberhaupt. Und da hat er sowieso schon eine Autoritätsperson. Und durch die Uniform wurde das noch ein bisschen verstärkt natürlich.
Dann kombiniert mit dem südamerikanischen Machotum, ja?
Ja, klar, auf jeden Fall. Auch was man natürlich merkt, nicht nur jetzt gegenüber Frauen, sondern halt auch den eigenen Frauen in der Familie, so zum Beispiel der Vater bekommt am Tisch das Essen zuerst serviert. Das ist so, mir ist das sofort aufgefallen, für die ist das natürlich normal.
Wurde sowas thematisiert dann auch oder hast du das Gefühl, gibt es auch ein Aufbegehren oder auch ein Trend zur Gleichberechtigung zu mehr?
Ich fand eher, es wurde so ein bisschen verschluckt, das Thema. Weil das auch noch sehr in den Köpfen der Menschen drin ist, diese Mentalität, dass einfach der Mann quasi über der Frau steht. Und das ist, glaube ich, auch so leicht nicht zu ändern, weil sich auch die Frauen dementsprechend verhalten. Und ich habe es gerade auch bemerkt bei der ältesten Tochter, die sich da so gegen ein bisschen wehren wollte, wie sie auch von den Eltern runtergedrückt worden ist. So, das schickt sich nicht als Mädchen, sowas zu machen. Und natürlich, wenn es halt so immer weitergegeben wird von Tradition zu Tradition, kann sich da auch wenig ändern.
Wie ist es dann, wenn dann so ein junges Mädchen aus Europa kommt, das da ja vielleicht schon einen anderen Blick drauf hat? Kann das nicht auch ein bisschen was anstoßen?
Ja, also es war auch teilweise manchmal auch problematisch, weil ich einfach diese Freiheit von Deutschland auch gewöhnt bin und so, dass man als junges Mädchen einen Freund haben darf, dass man als junges Mädchen abends weggehen darf und solche Dinge. Und das war dort natürlich alles. Wurde das nicht so gehandhabt. Das ist mir am Anfang auch sehr schwer gefallen, mich da reinzufinden. Aber natürlich aus Respekt vor dieser Kultur muss man das ja auch irgendwie da seinen Weg finden. Aber sie haben auch, also meine Familie hat auch oft betont, dass es dass quasi den Weg, den ich gehe, auch okay ist, weil ich nicht ihre Tochter bin und sie wissen, dass ich anders erzogen worden bin. Also von dem her waren sie dem gegenüber auch sehr offen.
Und hat die Tochter dann auch versucht, deine Nähe zu suchen oder da vielleicht auch Vorteile raus mitzunehmen?
Ja, also sie war eben, zwei Jahre jünger wie ich, deswegen haben wir uns auch ganz gut verstanden. Und ja, sie hat schon sehr auch meine Nähe gesucht, aber ich fand es immer nur ein bisschen schwierig, weil wenn sie Probleme mit ihren Eltern hatte, waren das natürlich Dinge, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und ich konnte ihr dann auch nicht so gute Tipps geben, weil ich es einfach anders machen würde, was sich für dort vielleicht nicht unbedingt schickt, aber wir haben uns doch an sich sehr, sehr, sehr gut verstanden und waren schon fast wie Schwestern eigentlich.
Und wenn du ja jetzt die Revolte mit unterstützt hättest, ne, da vielleicht, wer weiß, wo das dann gelandet wäre. Du hast eben auch gesagt nochmal, Polizei und Korruption, man verbindet das mit Lateinamerika und du hast es auch mal selber erlebt?
Ja, also selber erlebt nicht direkt, man bekommt nur zum Beispiel mit, also um die Weihnachtszeit rum werden mehr Strafzettel verteilt als sonst, werden auch mehr Strafen verteilt und die Polizeipräsenz ist auch sehr viel höher. Und von diesem Geld, was sie dabei quasi einnehmen, das kommt nicht in irgendwelche Polizeikassen, sondern damit wird das Weihnachtsfest der Polizei finanziert. Das ist sowas, was man halt mitbekommen hat und das wird auch einem sehr nüchtern erzählt. Und weil eben, wenn man dann einen Strafzettel bekommt, dann sagt man dem Polizist lieber, hey, ich gebe dir ja 20 Solis oder sowas und dann ist es okay. Und genau dieses Geld eben wird dann für Weihnachtsfeste verwendet. Sowas habe ich zum Beispiel miterlebt oder andere Freiwilligen ist es eben passiert, dass sie auch von einem Polizist quasi blöd angemacht wurden und sie kamen ein bisschen in Streiterei und dann kam vom Polizisten auch so ein Kommentar, ja, wenn du mir ein paar Scheine gibst, ist es okay. Und ja.
Die haben, und wenn man dann dort ist, dann lässt man sich darauf auch ein, oder?
Also so als Deutsche oder Europäer versucht man da immer dann noch so ein bisschen zu diskutieren und ja, aber so die Leute dort lassen sich schon drauf ein, weil sie es einfach so gewohnt sind. Ja, wie gesagt, für uns Europäer ist das natürlich eine sehr seltsame Angelegenheit. Ich hatte das hatte das Glück, nie in so eine Situation kommen zu müssen. Ich wüsste auch nicht, wie ich reagiert hätte.
Und der Familienvater wird da auch nicht beim Mittagessen darüber reden?
Nee, natürlich nicht. Wie gesagt, er hat auch über seine Arbeit sehr wenig geredet. Er hat sich selbst mal auch beschwert über seine Kollegen, dass die sehr korrupt wären. Und eben dann bei Verhandlungen die Menschen unterstützen, von denen sie wissen, da bekommen sie wieder Vorteile. Aber von ihm weiß ich das natürlich nicht.
Es heißt ja auch immer, oder die Leute warnen ja dann, wenn man in den edleren oder nobleren Stadtteilen von Lima ist, wie El Salvador, kann man nicht allein auf die Straße gehen. Da ist dann ja auch vielleicht ein bisschen mehr Kriminalität als in anderen Vierteln. Hast du da in der Form auch was erlebt?
Wie gesagt, ich selber hatte eigentlich das ganze Jahr über sehr viel Glück. Mir ist nie was passiert. Ich wurde nie beklaut oder sonst was. Aber klar, man hört schon viele Geschichten. Also zum Beispiel abends, also dort wird es ja sehr früh dunkel. Um 6 ist dort die Sonne untergegangen. Und ja, sobald es dunkel ist, ist es natürlich auch gefährlich. Das heißt so, ja, ab 6 sollte man möglichst nicht mehr alleine raus. Daran habe ich mich auch meistens gehalten, war dann auch meistens mit Peruanern unterwegs oder mit jemandem von meiner Familie. Und eben, man hört halt viel, dass Leute ausgeraubt worden sind oder ja, beklaut worden sind. Aber mir selber ist jetzt zum Glück nichts passiert.
Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen kommt man dann auch sicher durch Via El Salvador oder so irgendwie Anmache auch auf die Art, was jetzt noch nicht Kriminalität ist, aber dann vielleicht schon ein bisschen übergriffig?
Ja, das so also sowas habe ich ständig erlebt. Ja, blondes Mädchen, helle Haut, fällt natürlich sofort auf, bin ich als Ausländerin sofort aufgefallen und ja, und dann läuft man durch die Straßen, dann wird einem hinterher gepfiffen, es kommen irgendwelche Rufe oder sonst was, also das ist was, ja, da wo man sich auch dran gewöhnt, weil das kann man nicht abstellen und das kommt von außen und das wird einen auch ständig begleiten, aber ja.
Kann man sich da wirklich dran gewöhnen und ignorieren oder was macht das mit einem oder wie geht man damit um?
Also ich habe festgestellt, so mit der Zeit bekommt man so einen sturen Blick, dass man einfach so durch die Straßen läuft mit so einem Tunnelblick und so nichts mehr, ja, einfach nichts mehr hört von links und rechts. Natürlich, also was mir das auch so ein bisschen gelehrt hat, ich bin meistens eben nicht alleine rumgelaufen, sondern halt habe dann jemanden mitgenommen, war dann gerade auch gegen Ende hin sehr viel mit peruanischen Leuten unterwegs und da, ja, wenn Peruaner dabei sind, dann braucht man eigentlich überhaupt keine Angst haben, also dann fühle ich mich auch sicherer. Und genau.
Stellt es dann auch das Schreien ab oder die Kommentare?
Das kommt immer wieder drauf an, ob man mit Jungs oder Mädels unterwegs ist. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Gastschwester unterwegs war, hat es das nicht abgestellt. Wenn ich
zwei Opfer potenziell.
Genau, wenn ich aber mit irgendwelchen Jungs unterwegs war, dann war sofort Ruhe. Genau, ja.
Auch mal was zurückgeschrien oder zurückgeschnippt?
Anfangs ab und zu mal, aber irgendwie hat man auch so ein bisschen Respekt vor den Leuten, wenn man auch nie weiß, oft sind die natürlich auch angetrunken oder so und man weiß halt dann nicht, wie reagiert derjenige, deswegen lieber mal die Klappe halten und dann halt drüber wegsehen.
Kannst du mal was wiedergeben? Was haben die da gesagt immer? Ist das manchmal vielleicht sogar auch ein bisschen charmant?
Oder nee, ist das doch eher charmant würde ich nicht sagen. ja, also es sind eigentlich eher plumpe Anmachen, so Oye Muchacha oder Que tal Bonita oder sowas. Oder ja, also es sind eher so plumpe Anmachen, die sind auch nicht schlimm.
Aber du bist von hier nicht gewöhnt, ne? Also muss man schon sagen, auch wenn es hier nicht alles Gold ist, was nach Gleichberechtigung oder so sich anhört, passiert das nicht so oft.
Nee, auf jeden Fall. Also das war auch so eine krasse Umstellung wieder, als ich nach Deutschland kam. So, man geht zum Beispiel in den Bus rein und wird nicht von allen angestarrt, nur weil man helle Haut hat, sowas. Also das passiert einem hier natürlich nicht. Und gerade eben, dass man irgendwie dumm angemacht wird oder sowas, so dass man Angst haben müsste, man könnte sich jetzt nicht wehren, weil sonst passiert was, das hat man hier überhaupt nicht. Und da bin ich auch sehr froh drüber.
Und dieses Fremdheitsgefühl oder auch eben dieses Anderssein, meinst du, hat das manchmal auch verhindert, dass man miteinander auf Augenhöhe kommunizieren kann? Oder gibt sich das, wenn man die Leute kennenlernt?
Das kam eigentlich ganz auf die Menschen drauf an. Also manche waren schon so, oh, du kommst aus Deutschland und man muss dich anders behandeln. Und das wollte ich ja auch gar nicht, dass man mich jetzt irgendwie als, ja, als sonst jemand behandelt, weil ich auch ein Mensch wie jeder andere war. Aber manchmal ist es schon passiert, dass so, dass man dann irgendwie mehr Aufmerksamkeit oder mehr, ja, einfach auch so mehr positive Rückmeldungen bekommen hat. So, es wird einem schneller ein Stuhl angeboten oder solche Dinge. Und das war mir eigentlich auch gar nie so wirklich recht. Aber das passiert schon manchmal. Bei manchen Leuten, wenn man sich dann mit denen länger unterhält, dann merken sie auch, ich bin auch nur ein normaler Mensch wie sie. Und also gerade gegen Ende hin war es auch manchmal echt komisch, weil mir schon gar nicht mehr aufgefallen ist, dass ich so anders bin, weil ich mich schon so integriert gefühlt habe.
Und wie sieht's aus mit den Vorstellungen, die, was die Leute dann von Deutschland, von Europa haben und von deinem Leben? Ist es oft auch dann jeder Grundlage realistischen entbehrt?
Also von Deutschland kam vor allem sofort Mercedes und die guten Autos, wurde sofort bei Deutschland genannt. Ja, also die haben schon so das, diesen Gedanke, dass man, dass Jugendliche vor allem in Deutschland viel freier sind, haben sie schon so ein bisschen. Deutschland und vor allem Europa wird auch immer so ein bisschen verherrlicht. So, da ist alles gut, da ist alles schön und da herrscht eine richtige Demokratie und da sind die Leute frei. Und das musste ich dann auch oft mal wieder revidieren und sagen, nicht alles ist super in Deutschland. Klar läuft vieles gut und wahrscheinlich auch vieles besser, aber es ist nicht alles super.
Was waren da dann deine Negativbeispiele für die Peruaner?
ich meine, natürlich hat man hier auch persönliche Freiheiten, bestimmt mehr als dort, aber man hat deswegen natürlich auch viel mehr Pflichten. Gerade auch, dass Jugendliche so ein freies Leben haben, das hängt natürlich auch sehr viel mit Verantwortung zusammen. Solche Dinge zum Beispiel oder dass zum Beispiel Deutsche mehr verdienen, wurde auch immer genannt, dass die einen besseren Lohn haben. Aber ich muss dann auch immer wieder sagen, das Leben an sich ist natürlich auch viel teurer in Deutschland, solche Sachen zum Beispiel.
Was hier eine Miete quasi kostet, ne, verdient manche Peruaner in einem Jahr nicht oder so. Wie lange bist du schon wieder da?
Schon fast ein Dreivierteljahr wieder, genau, im August zurückgekommen.
Was wirkt da noch nach? Was hast du jetzt noch so am meisten im Sinne?
Ganz viel eigentlich. Also für mich ist es immer noch so, als wäre ich gerade erst gekommen. Natürlich habe ich immer noch oft Musik hören aus Peru, aus Südamerika. Ich schaue mir immer noch gerne die Bilder an und ich bin auf jeden Fall immer noch regelmäßig in Kontakt mit meiner Familie über Skype. Das ist so das, was noch so nachwirkt.
Du hast sehr viel gesehen, sehr viel gelernt dort. Was war denn genau deine Arbeitsabläufe? Du hast ja vorhin schon mal ein bisschen gesagt, ne? Das war sehr vielfältig auch. Und was hast du da dann genau gemacht? Wie hast du im Kindergarten da mitgearbeitet zum Beispiel?
Genau, also ich war immer die Hälfte der Woche quasi im Kindergarten und die andere Hälfte in so einem kleinen Gesundheitszentrum, in so einer kleinen Praxis. Im Kindergarten, das war eigentlich eher so eine Kita, würden wir bei uns sagen. Da waren Kinder von 0 bis 5. Auch unglaublich viele Kinder und ich war meistens bei den 2- und 3-Jährigen und habe die einfach so tagsüber beschäftigt, ja, mit denen gemalt, denen beim Essen geholfen, dann haben die immer noch Mittagsschlaf gemacht, solche Dinge, einfach ein bisschen dort assistiert und eben im Gesundheitszentrum war ich an der Rezeption, habe die Patienten aufgenommen, ja, genau.
Was würdest du sagen, wie war die Ausstattung dann auch sowohl vom Gesundheitszentrum als auch dann in der Kita?
In der Kita war es relativ gut. Wir hatten sehr viel Spielsachen. Die bekommen auch immer Spenden von deutschen Organisationen, von verschiedenen, auch europäischen Organisationen immer wieder Spenden. Wie gesagt, sowohl Spielzeug als auch an Bastelmaterial oder sonstiges. Von dem her waren die recht gut ausgestattet. Die Räume waren sehr, sehr klein für die vielen Kinder, fand ich. Aber ja, hat auch gepasst. Im Gesundheitszentrum waren sie, naja, für unsere Verhältnisse eher mittelmäßig ausgestattet. Also es läuft sehr wenig über Computer, die machen alles noch von Hand mit Krankenakten und so. Medizinische Geräte, so das Nötigste ist da, aber natürlich alles sehr viel weniger modern, wie es jetzt bei uns ist. Aber fürs Nötigste, würde ich sagen, reicht's.
Das war jetzt auch nicht ein niedergelassener Arzt oder irgendwas Staatliches, sondern es ist eine private Initiative,
genau,
die
also
für die Gesundheitsversorgung dann da einsteht, weil es andere Sachen nicht gibt, oder?
Nee, es gibt schon andere Sachen. Das ist ja eine kleine Klinik, die von Privatleuten eben gegründet worden ist, eigentlich von einem Kloster. Also dort haben sich irische Ordensschwestern haben sich dort angesiedelt und haben dort eine kleine Praxis eben aufgebaut für Menschen, die keine Versicherung haben, weil Menschen in Peru, wenn sie ins Krankenhaus müssen, brauchen sie eine Versicherung und die eben keine hatten, konnten dorthin kommen und für relativ wenig Geld dort eine Versicherung bekommen, eine Versorgung bekommen, eine Krankenversorgung.
Und mit welchen Gebrechen sind die da dann alle gekommen? Was also, hast du da erlebt?
Recht einfache Sachen, also was wie Erkältung, eine ganz normale Grippe oder mal Magen-Darm oder sowas, aber jetzt so groß, dass sie mit gebrochener Hand oder sowas kam jetzt niemand, also es war jetzt keine Ambulanz oder Notfallstation. Ja.
Und sind es ausgebildete Ärzte dann auch gewesen oder war das eher so Erstversorgung?
Das sind hauptsächlich ausgebildete Ärzte gewesen, die eben wurden dann immer mehr oder weniger eingeladen, für einen Tag die Woche zu kommen. Die Ärzte haben auch sehr oft gewechselt. Aber es läuft sehr viel auf ehrenamtliches Personal raus, das auch nicht immer jetzt irgendwie eine Ausbildung hatte.
Und wie war der Umgang mit den Kollegen bei dir? Wenn du an der Rezeption, hat man ja schon mit allen Bereichen dann zu tun, oder?
Ja, also der Umgang war sehr, sehr freundschaftlich, eigentlich überall, auch im Kindergarten. War das so ein bisschen wie so eine große Familie. Also habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ich hatte eigentlich ja mal mit allen ein bisschen zu tun, mit den einen mehr, mit den manchen weniger. Und ja, oft gab es halt auch Tage, wo einfach kaum Patienten kamen, wo man sich dann einfach zusammengesetzt hat und zusammen Kaffee getrunken hat und so solche Dinge.
Im Kindergarten, was ist das dann für Personal? Welche Art von pädagogischer Ausbildung oder so? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Die Leiterin, die hat so eine, wie bei uns würde man sagen, so eine dreijährige Kindergärtnerausbildung oder sowas. Manche von denen haben das auch, einige sind aber auch einfach Mütter, die sich noch ein bisschen Geld dazu verdienen wollen. Bei uns wäre das so auf 400-Euro-Basis oder sowas, die dann aber auch keine Ausbildung haben. Aber es waren jetzt viele Erzieherinnen dran, sich quasi noch eine Ausbildung nachträglich noch zu holen oder da noch zur Schule zu gehen.
Kinder sind ja vielleicht auch noch mal ein bisschen offener manchmal. Ne? Die denken noch nicht so viel. In Deutschland ist alles so viel besser. Wie war der Umgang mit den Kindern? Wie haben die auf dich reagiert?
Es war ein sehr schöner Umgang mit den Kindern. Also am Anfang haben sie eine Zeit gebraucht, um sich an mich zu gewöhnen. Das habe ich auch gemerkt. Am Ende haben sie einen eigentlich nicht mehr losgelassen. Also es geht dort ja auch sehr herzlich zu. Die Kinder werden ganz auf den Arm genommen und so kamen die auch natürlich auch oft zu mir und wollten irgendwie eine Umarmung haben oder so Dinge. Und was ich ganz interessant fand, das war noch eine andere Freiwillige dort, auch eine Deutsche. Und sie haben uns immer verwechselt mit den Namen. Also sie konnten nicht unterscheiden, wer ist. Und ich habe das nie so ganz verstanden, warum. Ich vermute einfach mal wegen der hellen Haut, dass wir beide... Aber das fand ich doch schon ganz witzig, dass sie uns da nicht so unterscheiden konnten.
So wie für uns die Japaner alle relativ genau. Ähnlich sehen.
Genau.
Auch darum. Was hast du da so auch mitbekommen von den Elternhäusern oder wie es die verschiedenen Geschichten dann von Kindern, mit denen du zu tun hattest?
Also die meisten, denke ich, kamen aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Es gab aber auch viele, wo es quasi ungewollte Kinder gab, weil einfach Sachen wie Aufklärung, Verhütung dort kein Thema ist. Das heißt, man findet auch viele 16-, 17-jährige Mädchen, die schwanger sind. Solche Kinder hatten wir natürlich auch bei uns. Aber an sich, allgemein fand ich, wird sehr liebevoll mit den kleinen Kindern umgegangen. Also habe ich jetzt nichts erlebt, was ich irgendwie schrecklich fand. Natürlich aber auch mit einer bestimmten Autorität. Also ich habe auch eben erlebt, dass zweijährige Kinder dann, wo denen gesagt wurde, du machst jetzt das und das, statt sie einfach mal spielen zu lassen oder solche Dinge. Ja, aber, ja.
Mit der Armut, Villa El Salvador ist ja schon eher ein ärmerer Stadtteil. Leute können sich nicht so viel leisten. Inwiefern hast du das bei deinen Arbeiten, deinem Alltag da gespürt?
Also ich habe es gemerkt vor allem, dass sie quasi fast nie Urlaub machen. Und wenn dann mal Urlaub, dann bleiben sie in Lima, in der Familie, oder sie reisen dann eben im eigenen Land. Nicht so, wie wir das jetzt kennen würden, dass man dann irgendwie ins Ausland geht oder so, sondern sie reisen dann meist im eigenen Land. Und es ist dann auch ein sehr großes Event, wenn man dann mal verreist. Und ja, ansonsten habe ich das eben nur miterlebt, dass man sich einfach nicht so viel leistet. Also man kauft sich quasi so das Essen, was man braucht, und mehr dann auch nicht. Und für Kinder ist es zum Beispiel auch schon eine Art Ausflug, wenn man mal in den Supermarkt geht oder sowas. Also ja, also das merkt man schon, also dass wir da schon ein sehr anderes Verhältnis auch zu Geld haben.
Stichwort Reisen, hast du nur Via El Salvador gesehen oder bist du dann auch nochmal ein bisschen urlaubstechnisch aktiv geworden? Nee,
natürlich nicht. Ich war sehr viel reisen. Ich habe relativ viel vom Land gesehen. Also eben, ich hatte sogar das Glück, auch mal in Regenwald zu fahren, was ein ganz besonderes Erlebnis war. Dann natürlich berühmter Machu Picchu, solche Dinge. Am Titicacasee war ich auch, genau, und vor allem viel halt in den Anden, weil das für mich was ganz Faszinierendes war.
Hast du Höhlenkrankheit bekommen? Oder?
Ja, auch. ja, habe ich auch bekommen, so dass einem schlecht wird, dass einem irgendwie, dass man Kopfweh hat, dass einem ein bisschen schwindelig ist, aber allerdings immer nur so für einen Tag und dann war es auch wieder weg. Also es kommt so schnell, wie es auch wieder geht.
Und was fandst du besonders faszinierend an den Anden, an diesem Gebirge?
Ja, erstmal fand ich es faszinierend, dass man irgendwie auf einer Höhe von 3000, 4000 Metern steht und tatsächlich da noch ganze Städte gibt und wahnsinnige Landschaften. Das war das eine. Und natürlich, wenn man dann mal so irgendwie einen Gletscher sieht, der so in greifbarer Nähe erscheint, ist das natürlich schon irgendwie ein besonderes Erlebnis, ja. Und dann einfach die ganze Natur, man sieht überall irgendwie Alpakas und es sieht alles noch sehr so unberührt aus irgendwie.
Machu Picchu ist es da aber nicht, ne? Das wird da extremst, also glaube ich auch singulär vermarktet. Die versuchen immer nur die Leute, die Massen hinzukarren. Wie war das Erlebnis?
Also für mich war das auch so ein bisschen das abschreckende Beispiel von dort, weil halt weil wirklich die Touristen in Bussen, in Zügen dorthin gekarrt werden und dann gibt's Hotelanlagen und solche Dinge. Hat mich ein bisschen abgeschreckt. Jetzt, ich war im Mai dort, da war es nicht ganz so stark bevölkert, was ich auch gar nicht schlecht fand. Und ich bin dann, also eben, wir sind dann gleich schon auch morgens früh um 6 da hoch, wo dann noch nicht viel los war. Und da konnte man schon so diesen magischen Ort irgendwie spüren. Aber ja, so ab 10 oder 11 wurde es dann natürlich bevölkert und dann war der Zauber irgendwie dahin.
Ja, Peru hat ja wirklich sehr gegensätzliche Klimazonen. Da gibt es die Wüste an der Küste, die Anden und dann noch den Regenwald. Mhm. Da fliegt man dann wahrscheinlich hin. Was hat der für dich zu bieten gehabt?
Der Regenwald war ein ganz besonderes Erlebnis. Also man muss dort eben hinfliegen oder mit dem Boot, anders kommt man da gar nicht hin. Klima, also ich wollte da nicht ein Jahr sein. Es ist natürlich sehr drückendes, sehr schwüles Klima. Sehr heiß die ganze Zeit, viel Mücken, eigentlich so, wie man sich das so typisch tropisch vorstellt. Aber es hat natürlich auch was unglaublich Faszinierendes, weil die Menschen da auch noch sehr einfach oder primitiv leben auf so Hochbauten. Dass das Wasser eben nicht an die Häuser kommt und solche Sachen und nur mit dem Boot unterwegs, das ist schon irgendwie faszinierend.
Und dann kommt man irgendwann wieder zurück nach Lima. Zum einen dann Via El Salvador, aber von dort geht es ja dann auch immer wieder dann in die Hauptstadt, in die Kapitale. Was ist dir an Lima aufgefallen?
Also Lima ist eine riesige Stadt, eine sehr laute Stadt und sehr viel Chaos eigentlich. Also Lima ist eigentlich auch nicht meine Stadt. Also ich war ganz froh, in meinem kleinen Via El Salvador zu sein, wo ich so mein Umfeld hatte. Und dann irgendwie mal in die Stadt zu fahren, war für mich immer eher Stress, weil man erstens braucht man ewig mit dem Bus, weil die Stadt erstens so groß ist und der Verkehr furchtbar ist. Ja, und dann ist einfach alles irgendwie stressig und so aufgeregt. Und Lima war jetzt nicht so mein Fall.
Was hat denn Via El Salvador in Sachen Kultur zu bieten? Gerade auch für jüngere Leute, die dann, wo bei uns selbstverständlich ist, dass da, was weiß ich, Kino oder sonst was, Konzerte ausgehen, abends ist normal, wenn da dunkel wird um 6, darf man ja eigentlich nicht mehr allein auf die Straße. Aber wie geht man mit diesem Wunsch auch nach Unterhaltung dann von Seiten der Jugend um?
Also ich war in unserer Kirchengemeinde nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat eigentlich sehr aktiv, bin dort auf den Gottesdienst gegangen und dort gibt es auch sehr viele Jugendgruppen, da lernt man auch schnell junge Leute kennen und die natürlich auch sehr gern irgendwie abends weggehen und das Angebot ist schon relativ groß, also es gibt natürlich viele Diskotheken und Bars, wo auch öfters mal Konzerte sind Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. So das Nachtleben ist sehr, sehr vielfältig. Doch, oder man eben wie bei uns auch, trifft man sich einfach auch mal zu Hause, um einen Film zu schauen oder so.
Und dann ist ruckzuck das Jahr vorbei, was am Anfang noch unendlich erscheint, ja, ist jetzt auch schon wieder eine Weile bei dir rum. Und was würdest du sagen, was ist so das, was du, die Essenz auch vielleicht oder auch auf verschiedenen Ebenen, was hast du alles so mitgenommen und gelernt auch daraus für dich?
Also was mir immer wieder auch während dem Jahr aufgefallen ist, ich habe Deutschland sehr viel mehr schätzen gelernt. Also so bevor ich weg wollte, ja, war das, also habe ich nie drüber nachgedacht, woher, wo ich herkomme. Und das habe ich doch schon sehr zu schätzen gelernt, dass es ein sehr freies Land ist, in dem man sich auch sehr sicher sein kann. Und natürlich auch so Dinge wie Familie und Freunde schätzt man doch nochmal mehr wert, wenn man sie einfach irgendwie ein Jahr drauf verzichten muss und das nicht hat. Und dann merkt man schon nochmal auch, wo seine Wurzeln liegen. Das ist, glaube ich, so der stärkste Punkt, den ich davon mitgenommen habe.
Inwieweit hat es dich dann auch jetzt für deinen weiteren Lebensweg irgendwie ein bisschen mit geprägt? Oder was hast du da mitgenommen dann vielleicht auch für Studienwahl oder so?
Ja, also Studienwahl hat es mich vor allem geprägt, weil ich vor dem Jahr immer in Richtung soziale Arbeit gehen wollte und natürlich dort auch so ein bisschen in dem Umfeld war von Sozialarbeitern und die mir dann auch viel erzählt haben, wie das Studium so abläuft und sowas. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass das nicht so ganz das ist, was ich machen will. Das wurde mir eigentlich erst so richtig in dem Jahr dann klar. Ja, und jetzt fürs Studium merke ich einfach auch, dass ich vom Typ her sehr viel ruhiger geworden bin, entspannter, ja.
Was machst du jetzt?
Jetzt studiere ich Kulturwissenschaft hier in Tübingen, genau, und bin damit sehr zufrieden, sehr glücklich.
Wie bist du auf Tübingen und auf das Fach dann gekommen?
Ja, so Kultur, so in Richtung Kulturmanagement, Kulturwissenschaft stand schon länger so im Hintergrund an und Tübingen war mehr oder weniger Zufall. Ich habe mich einfach an verschiedenen Unis eben beworben und von Tübingen die Zusage bekommen und ja, genau.
Dann kann man sich hier auch wohlfühlen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich sofort hier in die Stadt verliebt. Ich fühle mich total wohl hier. Sehr angenehmes Klima und sehr nette Leute doch.
Und die Kulturwissenschaftler sind ja auch auf dem Schloss oben, ne?
Genau, also was am Anfang so ein bisschen als Hürde erschien, weil man immer den Berg hochlaufen muss. Aber doch, also das finde ich sehr schön dort oben, gefällt mir sehr gut.
Ja, Sarah, vielen Dank für diese offenen Worte, für die vielen Eindrücke und Informationen von deinem Jahr in Peru.